In den letzten Wochen ist es ihr zweimal passiert, dass sie nachts mit Herzrasen aufgewacht ist und das bedrohliche Gefühl hatte, etwas Schlimmes könnte geschehen. Sie hatte fürchterliche Angst, die Kontrolle zu verlieren, ja, sogar zu sterben. Der Arzt konnte jedoch keine organischen Ursachen feststellen und meinte, das Herzrasen und die Todesängste seien wohl seelischen Ursprungs.
In der psychologischen Fachsprache werden scheinbar sinnlose Angstzustände und körperliche Beschwerden ohne organische Ursachen als neurotische oder seelische Störung bezeichnet. Umgangssprachlich ist der Begriff neurotisch oft eher abwertend gemeint. Doch es gehört offenbar zum Wesen des Menschen, dass er bisweilen neurotisch reagiert.
Jeder kennt mal eine Panikattacke, jeder kennt eine depressive Phase, jeder kennt auch mal zwanghafte Sorgen, man grübelt und jeder kennt auch mal süchtige Entgleisungen, also dass man mal über eine Zeit zu viel trinkt, raucht oder isst. Jeder kennt auch psychosomatische oder somatoforme Beschwerden, Kopfschmerzen, Magenbrennen, auch unter Stresssituationen.
Gerhard Zabock ist Diplompsychologe und Leiter des Instituts für Verhaltenstherapieausbildung in Hamburg. Er beschreibt die Grundzüge des neurotischen Verhaltens so.
Es ist ein Verhalten, unter dem derjenige leidet in der Regel und was situationsunangemessen ist und was der Mensch, der an jetzt einer neurotischen Störung leidet, auch weiß ist, das ist nicht in Anführungszeichen normal, ich würde mich gerne anders verhalten können, aber ich kann es nicht. Dieses Leiden unter den eigenen Reaktionen, die man selbst nicht mehr versteht, das ist ein Kernzeichen der Neurose. Bei einigen Menschen, die dann chronische Störungen entwickeln, setzt sich das fest. Und bei den anderen Menschen verliert sich das wieder, weil entweder die Belastung nicht so stark ist oder sie Hilfsmöglichkeiten in sich oder aus dem Umfeld haben, sodass sich diese neurotischen Gestörtheiten nicht chronifizieren hinein in festsitzende neurotische Störung oder psychische Störung, die man dann am besten mit Hilfe einer Fachfrau oder eines Fachmannes wieder beheben kann.
Der Begriff Neurose ist über 200 Jahre alt. Er leitet sich ab vom griechischen Neuro für Nerv. Der schottische Arzt William Cullen prägte 1776 den Begriff Neurose als Oberbegriff für alle nervösen und psychischen Erkrankungen. Im 18. und 19. Jahrhundert ging man noch davon aus, dass Geistes- und Gemütserkrankungen mit noch unbekannten krankhaften Prozessen im Nervensystem zu tun haben. Heute weiß man, es sind nicht die Nerven, sondern ein Mensch reagiert neurotisch, weil er bestimmte Lebensereignisse nicht richtig verarbeitet hat. Eine Erkenntnis, zu der Sigmund Freud entscheidend beigetragen hat.
Da kann man sagen, dass Freud jemand war, der den Begriff zwar aufgenommen hat, aber auch radikal umgeprägt hat, indem er erstmal davon ausgegangen ist, dass alle diese neurotischen Erkrankungen psychisch letztlich sind, auch wenn sie sich an Organen dann vielleicht zeigen, vom Erscheinungsbild her.
Sigmund Freud ging noch davon aus, dass sich unterdrückte sexuelle Triebkräfte einen anderen Weg bahnen und sich beispielsweise über die Angst ausdrücken, an einem Herztod zu sterben. Heute weiß man, dass sich auch andere Gemütsregungen auf Organe niederschlagen und körperliche Beschwerden verursachen können, zum Beispiel besonders unterdrückte Aggressionen. Neurotische Symptome werden gedeutet als eine unmittelbare Folge eines unbewussten seelischen Konfliktes oder als ein symbolischer Ausdruck dieses Konfliktes, erklärt Michael Schödelbauer. Er ist Tiefenpsychologe in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Hamburger Universitätsklinik.
Im, sagen wir mal, klassischen Sinn, den man auch heute noch im Schwerpunkt damit verbindet, kann man sagen, dass die eigentliche Neurose die Konfliktneurose ist. Das heißt, dass davon ausgegangen wird, dass psychische oder organische Symptome, das kann zum Beispiel eine spezielle Ängstlichkeit, eine Phobie zum Beispiel sein oder Angstanfälle oder andere Dinge, zum Beispiel Magenbeschwerden, dass die Ausdruck sind eines innerpsychischen Konfliktes, der sehr unterschiedlich beschrieben und zusammengesetzt sein kann.
In der psychologischen Wissenschaft wird der Begriff Neurose heute kaum noch verwendet. Die unter dem Wort Neurose zusammengefassten Symptome erwiesen sich als zu unübersichtlich. Heute spricht man von seelischer oder psychischer Störung und man unterscheidet zwischen verschiedenen Störungen, zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen. Je nach Therapieschule wird die neurotische Störung anders erklärt, so der Verhaltenstherapeut Gerhard Zabock.
Die Verhaltenstherapie erklärt eine Neurose als Verhalten, Angewohnheiten, die unter ungünstigen Bedingungen gelernt wurden und daher auch mit entsprechender Hilfestellung und gestützt durch eine hilfreiche und positive Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin verlernt werden können.
Die Psychoanalyse sieht in der Neurose einen Konflikt zwischen dem Ich und dem Es oder dem Ich und dem Über-Ich. Eine Erkenntnis, die auf Sigmund Freud zurückgeht und auch heute noch gültig ist, so der Tiefenpsychologe Michael Schödelbauer.
Man kann zum Beispiel sagen, dass es auf der einen Seite Triebregungen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem Ich und seinen Werten und Vorstellungen nicht vereinbar ist, sodass auch schon die Regung gar nicht zum Bewusstsein kommen kann. Das heißt, dass ein Konflikt entsteht zwischen dem Ich und seinen Idealen letztlich und dem, was es als zu sich gehörig erleben kann, und verdrängten Regungen, die im sogenannten Es zum Tragen kommen. Oder auch im Über-Ich, da wäre die Zwangsneurose ein typisches Beispiel.
Zwangsneurotiker leiden unter Gedanken oder Handlungen, die sie ständig wie unter Zwang wiederholen müssen. Sie müssen zum Beispiel andauernd kontrollieren, ob Türen oder Fenster auch wirklich verschlossen sind. Menschen mit einer Zwangsneurose werden beherrscht von dem Gefühl, alles unter Kontrolle haben zu müssen. Nach psychoanalytischer Auffassung hat das neurotische Symptom die Aufgabe, Angst abzuwehren. Das geschieht durch einen Kunstgriff. Denn die Neurose stellt den Versuch dar, einen seelischen Konflikt durch einen Kompromiss zu lösen. Sigmund Freud erkannte, dass das neurotische Symptom eine Kompromissbildung ist zwischen Wunsch und Abwehr.
Das ist schon mit der spannendste bei den Neurosen, dass die Neurose gerade deswegen so hartnäckig ist gegenüber Behandlung, weil sie eigentlich so ein gelungener Kompromiss ist. Das heißt, es wird sowohl den Anteilen im Es, den zu verdrängenden, den verpönten Regungen Ausdruck verliehen, als auch die ganzen Anteile, die das Ganze in den Schach halten wollen, die es zurückhalten wollen, finden darin Ausdruck. Und nachdem dieser Kompromiss nach zwei Seiten hin, dieser beiden beteiligten Parteien, wenn man so will, so gut gelungen ist, kann man es fast als die glücklichste Lösung, die ein bestimmtes psychisches System immer zu einem bestimmten Zeitpunkt wählen kann, ansehen.
Das neurotische Symptom ist letztlich ein misslungener Heilungsversuch. Doch es ermöglicht dem Betroffenen, mit seinen inneren Konflikten mehr oder weniger gut zu leben, wenn auch oft um einen hohen Preis. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, beschreibt die Neurose als irrtümliche Antwort auf das, was das Leben an Anforderungen stellt.
Jede Neurose kann als ein Versuch verstanden werden, sich aus einem Gefühl der Minderwertigkeit zu befreien, um ein Gefühl der Überlegenheit zu gewinnen. Der Weg der Neurose führt nicht auf die Linie der sozialen Aktivität, zielt nicht auf die Lösung der angegebenen Lebensfragen, er mündet vielmehr in den kleinen Kreis der Familie und erzielt Isolation.
In seiner Neurosenlehre aus dem Jahr 1913 schreibt Alfred Adler weiter:
Der Wirklichkeit zum großen Teil abgewandt, führt der Nervöse ein Leben in Einbildung und Fantasie und bedient sich einer Anzahl von Kunstgriffen, die es ihm ermöglichen, realen Forderungen auszuweichen und eine ideale Situation anzustreben, die ihn einer Leistung für die Gemeinschaft und der Verantwortlichkeit entzieht. Diese Enthebungen und die Privilegien der Erkrankung, des Leidens, bieten ihm den Ersatz für das ursprüngliche, riskante Ziel der realen Überlegenheit.
Die neurotische Störung ist meist nicht in einem aktuellen Konflikt begründet. Sie wird oft durch eine stressige oder krisenhafte Lebenssituation ausgelöst. Ihre Wurzeln liegen meist in der Kindheit.
Wenn jemand kommt, würden wir erstmal ganz konkret fragen, was ist die aktuelle Lebenssituation? Wann ist das aufgetreten? Können wir eine Erklärung herausarbeiten, warum gerade zu dem Zeitpunkt die Ängste, die Zwänge, die Depressionen aufgetreten sind? Und wie hat sich beim Erstauftritt das verbunden, was jemand als Mensch mitgebracht hat aus der Lebensgeschichte an Empfindlichkeiten und auf welche Belastung oder Traumatisierung er gestoßen ist. Und als Ergebnis sehen wir denn oft eine Krise mit dem Resultat der Entwicklung einer psychischen Störung oder einer, wenn Sie so wollen, neurotischen Störung.
Wenn jemand unter ungünstigen Lebensumständen aufgewachsen ist, dann stellt sich für den Therapeuten oder die Therapeutin die Frage, wie hat der Klient oder die Klientin das verarbeitet?
Das kann denn sowas sein, dass jemand ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, dass jemand nicht gelernt hat, sich mit Gleichaltrigen oder in der sogenannten gleichaltrigen Gruppe einzufügen oder durchzusetzen, dass jemand sehr erregbar ist und keine Chance hatte zu lernen, diese Erregbarkeit wieder einzuregeln, sondern auf einem hohen inneren Spannungsniveau praktisch chronisch ist.
Weiß der Hamburger Verhaltenstherapeut Gerhard Zabok. Der neurotische Mensch tendiert dazu, sich anzuspannen, auch da, wo er sich eigentlich gefahrlos entspannen könnte. Er versucht, seine Angst in Schach zu halten, indem er bestimmte Situationen bewusst oder unbewusst vermeidet. Er geht Konflikten aus dem Weg, nimmt sich zurück, unterdrückt seine Wut und seine Lebendigkeit oder entwickelt zwanghafte Gedanken. Tiefenpsychologe Michael Schödelbauer.
Aber man muss auch ein Stück diese Leistung, die eigentlich das Symptom darstellt, diese Kompromissleistung auch als solche erstmal ein Stück würdigen. Also Spinnenangst beispielsweise oder soziale Ängste. Das kann eine sehr große Leistung, eine psychische Leistung sein, dass diese ursprünglich frei flottierenden Ängste in irgendeiner Weise gebunden werden. Das ist ein sehr großer Mechanismus, auch Schutzmechanismus, der es erlaubt, die Ängste in irgendeiner Weise handhabbar zu machen. In dem Moment, wo ich mich vor einer Spinne fürchte, habe ich bestimmte Zonen, in denen ich mich weitgehend angstfrei halten kann, sodass eigentlich diese Bindung an das Objekt etwas sehr Positives ist.
Ob jemand behandlungsbedürftig ist, hängt davon ab, wie sehr er oder sie oder das Umfeld unter der Störung leidet. Die Psychoanalyse ist die von Sigmund Freud entwickelte Methode, um neurotische Störungen zu behandeln. Im Unterschied zur Verhaltenstherapie schauen Psychoanalytiker und Tiefenpsychologen weniger auf die Symptome. Es geht ihnen vor allem darum, die hinter dem Symptom liegenden Konflikte im therapeutischen Prozess erfahrbar zu machen. Dabei hilft das Phänomen der sogenannten Übertragungsneurose.
Übertragungsneurose meint, dass sich alle ja auch frühkindlichen Konflikte, alle Wünsche und alle Gefühle des Beschränktwerdens in der Beziehung mit dem Therapeuten aktualisieren. Also dass die Neurose ein neues Objekt, wenn man so will, findet, das ist der Therapeut, an dem sich dann all diese Dinge abspielen, sodass es eben möglich ist, sie auch im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation bearbeiten zu können.
Neurotische Störungen lassen sich heute genauer erkennen und diagnostizieren als noch vor 10 oder 20 Jahren. Sie lassen sich deshalb auch effektiver behandeln. Ob jemand mehr von einer Verhaltenstherapie profitiert oder mehr von einer Psychoanalyse oder einer tiefenpsychologischen Behandlung, das hängt von den persönlichen Wünschen und Erwartungen ab. Aber auch von der Störung, meint der Verhaltenstherapeut Gerhard Zabok.
Es gibt viele Störungen, da können wir sehr zielgerichtet mit sehr klaren Schritten etwas tun. So etwas wie eine Platzangst gehört dazu, Zwangsstörungen gehören dazu, viele Formen der Depressionen gehören dazu. Das heißt, wir können auch sehr klare Angebote machen, Schritte aufweisen, dass jemand sozusagen ein, wenn er diese Schritte geht, auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen kann, dass es ihm besser geht. Manchmal kann man eine deutliche Entspannung dadurch erreichen, dass man entdeckt, man muss nicht immer und man kann auch nicht immer gegen sich selber kämpfen, sondern man kann auch akzeptieren, wie man geworden ist. Und dieses Akzeptieren führt zu einer Annahme, einer Entspannung und zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität.